Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich danke Ihnen dafür. Heute ist der 20. Februar 2015. Unser Thema ist das neue Buch von Peter Gross, Ich muss sterben, im Leid die Liebe neu erfahren. Warum dieses Thema? Weil es ein zutiefst existenzielles Thema ist, über das in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft aber wenig gesprochen wird, obwohl es sehr viele Menschen betrifft. Sterben doch allein in Österreich jährlich etwa 20.000 Menschen an Krebs und das sind nur ein Viertel der Todesfälle. Wie viele einzelne und einzigartige Schicksale verbergen sich hinter dieser abstrakten Zahl? Man sagt, über den Tod zu reden sei ein Tabu. Doch über den Tod ganz allgemein wird schon geredet. Da lässt sich ja herrlich spekulieren, philosophieren, fantasieren, theologisieren. Über das Sterben wird schon weniger geredet. Und wenn, dann auch eher in der Form von Wunschdenken, etwa wie man sterben will oder wie man unter keinen Umständen sterben will. Man redet über das Sterben auch häufig in pädagogisierender Form, wie man sterben soll, welche Phasen es zu durchlaufen gibt, oder man redet in medizinisch beruhigender Form, was die Palliativmedizin alles kann. Doch wie geht es jenen, die als Nahestehende, als engste Angehörige mit ansehen müssen, miterleben müssen, wie ein geliebter Mensch stirbt? Sei es der Ehemann, die Ehefrau, der Partner, die Partnerin, sei es der Vater, die Mutter, ein Bruder, eine Schwester, ein Freund, eine Freundin oder gar ein Kind. Wie leben wir, wenn bei einem lieben Angehörigen alle Heilkunst versagt und nichts mehr zu machen ist, wenn der Glaube an die Machbarkeit zerbricht? Wie hält man es aus angesichts des unaufhaltsamen und unabwendbaren Todes des geliebten Menschen, der eigenen Hilflosigkeit und Ohnmacht ins Auge zu schauen? Diese existenzielle Erfahrung beschreibt Peter Gross in diesem Buch. Er beschreibt es als Mann, der seiner geliebten Ehefrau beim Sterben zusehen muss. Er beschreibt es einfühlsam und wuchtig zugleich. Er verleiht dadurch all jenen eine Stimme, die nach Jahrzehnten einer Partnerschaft allein als Witwe oder Witwer zurückbleiben müssen und mit der Trauer über den Tod des Partners, der Partnerin fertig werden müssen. Er verleiht darüber hinaus allen Zurückbleibenden eine Stimme, deren Leid, deren Schmerz, deren Hilflosigkeit, deren Ohnmacht, deren Liebe meist keine Stimme hat, stumm bleibt und wenig Beachtung findet. Das Buch von Peter Gross ist unglaublich ehrlich, sensibel und aufrüttelnd. Die Berner Zeitung schreibt, das neueste Buch zeigt den wortgewaltigen Gross nachdenklich, verletzt, erschüttert. Denn er berichtet über das Sterben seiner Frau und erzählt, wie sich die Beziehung zu ihr durch ihre Krebsdiagnose und ihren Tod wandelte. Doch Peter Gross schreibt nicht nur persönlich, ehrlich und emotional berührend, sondern auch intellektuell herausfordernd, weil er immer wieder kühne Gedankenbrücken schlägt von seiner eigenen leidvollen Erfahrung zur Kunst, zur Literatur, zur Philosophie, zur Theologie, zur Soziologie, zur Kulturanthropologie, zur Frage, was ist der Mensch? Peter Gross ist 1941 geboren. Er war Professor für Soziologie an der Universität Bamberg und an der Wirtschaftsuniversität St. Gallen. Er ist Verfasser des Soziologie-Klassikers Die Multi-Optionsgesellschaft, in dem er beschreibt, was die vielen Wahlmöglichkeiten für uns bedeuten und was sie mit uns machen. Für mich ein sehr erhellendes Buch, um unser Leben in der heutigen Zeit besser zu verstehen. Nach seinem Rückzug von der Universität hat sich Peter Gross mit Fragen des Alters befasst und dazu zwei Bücher geschrieben, in denen er optimistisch die Vorteile des Altwerdens beschreibt und das negative Image der höheren Lebenserwartung kritisiert. Dieses Buch, lieber Peter, denke ich, hättest du lieber nicht geschrieben oder lieber nicht schreiben müssen, wenn nicht eine schicksalshafte Wendung dich dazu gezwungen hätte. Darf ich dich bitten, ein paar Worte zu diesem Buch zu sagen?
Danke, mein lieber Franz. Ja, meine sehr
Nicht
verehrten.
zu weit ins Bild, sondern.
Ach, David, ja.
Genau.
Ich bedanke mich sehr für die freundliche Einladung, an der AK hier referieren zu dürfen. Wittgenstein Ludwig, der berühmte österreichisch-britische Philosoph, hat einmal sinngemäß geschrieben: Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Dann hat er sich verabschiedet vom Philosophiebetrieb und hat geschwiegen von da an über die Philosophie. Nun gibt es aber Episoden im Leben, wo ich ihn weiterführend sagen würde, worüber man nicht reden kann, darüber kann man aber schreiben. Und ich habe versucht zu schreiben, um eine offene Wunde, vielleicht so etwas wie ein offenes Grab, irgendwie zu beheben, zuzudecken, wenn Sie denken an die Rosen, die ins Grab geworfen werden, der letzte Erdwurf des Pfarrers im evangelischen Ritus. Nun, das Buch beginnt. Franz hatte schon gesagt mit dem Satz, ich muss sterben, hat mir meine Frau 60 Tage vor ihrem Tod aufrecht im Bett sitzend gesagt und mich angeschaut. Das traf mich wie ein Donnerschlag. Und um mit diesem Donnerschlag und mit diesem Todesurteil von meiner Frau selber gesprochen fertig zu werden, habe ich geschrieben, die erste Hälfte des Buches. Mit ihr, sie lag auf dem Sofa, ich war am Computer, ich habe ihr vorgelesen. Sie hat manches gewollt, manches weniger gut gefunden, aber sie ist dann zwischenzeitlich verstorben und der zweite Teil des Buches ist dann ohne sie gewesen. Nun, das Buch endet aber mit der irgendwie mich tröstenden Vorstellung, dass meine geliebte Ursel stärker als je, wie sie körperlich anwesend war, nachher anwesend war. Also dass gewissermaßen die Abwesenheit die Liebe zu einer Person merkwürdigerweise verstärkt sogar. Sie können das vielleicht nachvollziehen, wenn die von Ihnen geliebten Personen einmal nicht zu Hause sind, dann werden sie plötzlich wichtiger, als wenn sie da sind. Mit anderen Worten, der Tod hat mir, um das einmal so zu sagen, nicht alles nehmen können, so sehr er gezehrt hat an den dünnen Ärmchen meiner Frau. Er hat mir die Erinnerung, die Trauer, die Sehnsucht nach dem vergangenen Leben gelassen. Zwischen dem Anfang und dem Ende, das ich jetzt versucht habe, kurz zu schildern, liegt diese lange Strecke von Überlegungen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Franz Köp die Aufgabe übernommen hat, zu lesen, weil ich noch nicht sicher in der Lage bin, das zu tun, obwohl, wie man sagt, die Zeit alle Wunden heilt. Es ist möglich, dass ich mal etwas lockerer umgehen kann mit einem Buch, das ich geschrieben habe. Und wenn ich es selber lese, dann kann ich nur sagen, ich könnte es nie mehr so schreiben wie in der Situation, als meine Frau immer schwächer geworden ist. In diesem Sinne, Franz, willst du jetzt die Lesung übernehmen? Und ich bedanke mich für die Einladung.
Gerne. Nein, gerne. Ja. Ja, die Zeit heilt vielleicht schon Wunden, aber es ist einfach noch zu frisch, wenn es noch nicht einmal ein Jahr her ist, dass Ursula verstorben ist. Ich werde einige Stellen vorlesen, die Peter und ich zusammen ausgewählt haben. Wir danken dem Herder Verlag für die freundliche Genehmigung dieser Leseproben. Thomas Dünser begleitet uns musikalisch. Die Lieblingsmusik von Ursula waren die Sarabande-Sätze aus den Solo-Sonaten für Cello von Johann Sebastian Bach. Thomas Dünser spielt zur Eröffnung das Präludium aus der ersten Bach-Suite, danach drei Sarabande-Stücke aus Suite 1, 2 und 3 und zum Schluss die Allemande aus der Suite Nummer 1. Noch ein Hinweis, nach einem Musikstück klatscht man meistens gern ganz spontan. Ich bitte Sie, das nicht zu machen, sondern den Applaus bis zum Schluss aufzubewahren. Thank you. lese aus dem Buch zunächst die Einleitung. Ich muss sterben, hast du mir 60 Tage vor deinem Tod ins Ohr geflüstert. Leise hat sich der Tod genähert. Nun ist er da. Was für ein Stoß ins Herz, wenn du gehst, gehen musst und die Welt zubeißt und du schweren Angriffen auf deinen Körper ausgesetzt bist. Wer schlägt und plagt dich so, Liebste? Wer hat deinen Körper zu einer einzigen Wunde gemacht? Wir haben das Köfferchen gepackt und du hast es mitgenommen, wie seit Jahren auch, in die Ferien. War das jeweils eine Freude, wenn die weiße Kosmetiktasche zum Mitnehmen bereitstand. Reich sie mir, hast du mir fröhlich befohlen. Aber jetzt geht sie mit dir weg an einen Ort, an den du nie warst, und von dem sie dann, weil du, wie du wusstest, nicht wiederkommst, ohne dich zurückkommt. Und du hast für diese letzte Reise noch einmal jene Habseligkeiten verpackt, die du jetzt noch einmal unbedingt zu brauchen gedachtest. Schminksachen, um die Zeichen, die über die langen, entbehrungsreichen Nächte sich in deinem Gesicht eingekerbt haben, zu verdecken. Lippenstifte, Körpermilch. Ich sitze da, Liebste, und schreibe 1000 Seiten über dich und kann nicht aufhören, die immer gleichen Klagen mit den immer gleichen Worten zu wiederholen. Komm zurück, wende, komm wieder, Liebste, bleib, ich werde dich halten und mir dich nicht nehmen lassen. Ich kenne den Tod. Ich habe ihn, wie er zu dir kam, genau beobachtet. Er wurde mir von meiner geliebten Ursula angekündigt. Ich muss sterben. Mein Herz stand still. Wir haben uns im Angesicht des Todes angesehen, wie wir uns nie angesehen haben. Und bei aller Verzweiflung waren wir bemüht, deinen Gang aufs Schafott, so kamen mir die letzten Wochen und Tage und Stunden vor, und wer es nicht glaubt, soll es selber erleben müssen, in gegenseitiger Liebe und Zuneigung zu beschreiten. Das Gehen von dir war dennoch todtraurig. Daran konnten alle Vorsätze nichts ändern. Unsere Liebe war monatelang eine totgeweihte Liebe. Du, Ursula, hast dich wie eingerollt und warst im Begriffe zu verschwinden. Komme ich denn erst, wenn ich auch tot bin, zu dir? Erst, wenn ich abgesenkt werde ins Doppelgrab? Sterben müssen wir alle, alle sind totgeweiht. Aber der Tod wird nicht alles haben. Wie mächtig er immer ist, er wird mir niemals entreißen, was war. Nie wird er mir dich ganz wegnehmen, so sehr er an dir zerrt. Das Abwesende wird sogar in einer sonderbaren Weise dringlicher und stärker, als das Anwesende es je war. Das Abwesende hat eine eigentümliche Leuchtkraft und seinen eigenen Schmerz. Denn das Abwesende ist fast immer wichtiger als das Anwesende. Das ist Verhängnis und zugleich Glück der Menschen. Während du gingst, erhob sich majestätisch wie ein sich auffaltendes Gebirge das Abwesende, das nur mehr erinnerte. Lichte, im Abendsonnenschein verzauberte Berge, sich erhebend aus tiefen Tälern, Kulissen des Glücks und Klagemauern. Denn der Tod hinterlässt ein schmerzliches Geschenk, die Sehnsucht nach dem, was nicht mehr ist, und nach dem, was noch nicht gekommen ist. Wie du nicht mehr da bist, bist du nämlich mit großer Heftigkeit anwesend. Deine Worte, die leeren roten Schuhe, der Bademantel im Bad, der dich nie mehr kleiden kann. Wie stark und drängend die Gefühle, die Absenz verdrängt die Präsenz. Das Abwesende ist übermächtig. Du bist nicht mehr anwesend und gleichzeitig stärker und schmerzlicher gegenwärtig als je. Du gingst aus dieser Welt und kamst mit einer seltsamen Wucht zurück und in mich hinein. Nun bist du da, wo immer ich bin. Ich will dich behalten, indem ich dich und dein gleichzeitiges Gehen und Kommen aufschreibe. Liebste, ich habe dich verloren, und weil ich dich verloren habe, sehne ich mich so sehr nach dir. Du. Ich lese aus dem Buch Ich muss sterben, das erste Kapitel, das die Überschrift trägt Zähne. Zwischen zwei Zügen, es ist schon ein paar Jahre her, öffnet sich mir, wie ich allein unterwegs bin, ein kleines Zeitfenster. Auf dem Bestsellertisch der Bahnhofsbuchhandlung, in der ich mich gelangweilt herumtreibe, liegt ein mit einem schwarzen Schutzumschlag versehenes Buch mit dem Titel »Das Mädchen, das meine Aufmerksamkeit erregt«. Ich überfliege den Klappentext. In schneeweißen Lettern steht auf der nachtschwarzen Rückseite »Die Welt hat Zähne und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will«. Das brannte sich wie ein Tattoo in meinen Kopf ein. Die Welt hat Zähne und mit denen beißt sie zu, wann immer sie will. Denn genau das sollten wir später erleben. Ganz offenbar war das kleine Mädchen diesen Zähnen ausgesetzt. Aber wir sind es alle. Wir sind die Beute einer zähnebewaffneten Welt, von der wir nicht wissen, wann sie zupackt. Unsere Welt ist deshalb nicht unsere Welt, sondern etwas Fremdes, ein Kerker, ein Verlies. Das Leben flößt größeren Schrecken ein als der Tod. Es heult und schreit. Nicht nur weltfremde Mystiker sehen das so. Sie ist keinesfalls ein Gefäß, das uns schützend aufnimmt. Das mögen unsere Dämme und Bauten tun, die wir Menschen in ihr errichten. Die Welt ist vielmehr gefahrdrohend. Ein großes Beutetier, ein Wolf, ein zähnefletschendes Monster, eine Menschenfresserin. Die Welt schnappt zu, so sehe ich das auch, wo sie will. In die Welt kommen heißt in größte Gefahr geraten. Der Mensch besteht, man kann das so sehen, aus zwei Teilen. Diese sind nicht im Gleichgewicht, einer ist verloren gegangen. Mit jeder geliebten Person, die geht, wird das Anwesende geschmälert und das Abwesende größer. Und mit jeder geliebten Person, die in ein Leben tritt, ist Schmerz ob der Möglichkeit eines Verlustes ständiger Begleiter. Immer transportiert das Kommende Abwesendes mit. Die Präsenz misst sich an einer imaginären Absenz. Deshalb plagt der Schmerz. Deshalb diese Sehnsucht, deshalb diese geheimnisvolle Parousie, deshalb nicht nur eine Erwartung Christi, sondern Erwartung überhaupt nach Reinheit, nach Entrückung, nach Glück, nach lustvoller Ewigkeit, in sich oder außer sich. Denn während man mit einem Teil vom Himmel träumt, lebt man mit dem anderen auf Erden. Dieser ist den Bissen der Welt ausgesetzt, ausgespannt zwischen Leben und Tod, zwischen rein und unrein. Das Leben spiegelt Fassadstücke des Himmels und Gesichter der Hölle. Erinnerungen sind zweideutig und zweischneidig. Man kann ja den Himmel nicht erinnern. Er ist alles andere, als was ist. Angelus Silesius, der schlesische Engel, prägte zwar den Satz, wenn ich in Gott vergehe, so komme ich wieder hin, wo ich in Ewigkeit vor mir gewesen bin. Wie unendlich schön, wie dunkel und dennoch klar. Dieser Satz wird mir immer bleiben, denn er ist der von Ursula, meiner geliebten Ehefrau, selbst gewählte Trauerspruch auf ihrer Todesanzeige. Wenn ich in Gott vergehe, so komme ich wieder hin, wo ich in Ewigkeit vor mir gewesen bin. Ursula hat sich damit in den ewigen Strom des Lebens hineingebettet, nachdem die Welt maßlos zugeschnappt hat. Wie von einem großen Tier wurde Ursula gepackt und nicht mehr hergegeben. Soll ich das alles erinnern? Meine geliebte Ursula, könnte ich dich, Liebste, nur fragen, könnte ich dir das nur vorlesen? Erinnern ist für mich keine Freude. Ich schreibe nicht zum Vergnügen und nicht aus Eitelkeit. Es sind nicht die Liebkosungen des irdischen Lebens, sondern die Blessuren, die zur Sprache kommen. Erlebnisse, die das Leben schwer und mitunter unerträglich machen. Ich traf im Verlaufe unseres Weges vom Leben zum Tod auf ein Inneres, von dem ich bis jetzt nichts wusste. Eine Sucht, eine Sehnsucht, einen Schmerz, eine Pein, ich fliehe es. Ich habe Ursulas Doppelgrab, in das auch ich zu liegen komme, mit meinen Kindern ausgesucht. Ich habe fliehende Wolken gesehen und ein Donnern gehört. Wie wär's hier, wie wär's dort? Da werden wir liegen, das ist doch ein wundervoller Platz zum Todsein. Ach Ursula, jetzt bist du noch allein. Wer hat dich so geschlagen und dich mit Plagen so übel zugerichtet? Bald wird unser Grab eine offene Wunde sein und sich ein erstes Mal zu schließen versuchen. Ich werde zu dir kommen, Ich muss weinen und könnte sterben, wenn ich an unserem Grab stehe, wo Ursula ist und ich hinkomme, vielleicht bald, jedenfalls früher oder später. Ich falle wie ein Stein zu dir, Liebste, Liebste, zu dir hinein. Zwei Monate vor deinem Tod hast du mir ernst und gefasst gesagt, ich muss sterben. Dieser Satz traf mich so, dass ich mich in alle Ewigkeit daran erinnere, obwohl ich es eigentlich wusste. Ursula, du gabst mir dein Todesurteil bekannt. Von diesem Moment an, diesem Moment zwischen Leben und Tod, war alles anders. Wie durch einen gewaltigen Donnerschlag verwandelt. Nicht die Ewigkeit ist es, wie in einer Bach-Kantate es heißt, das Donnerwort, sondern die Sterblichkeit. Wir wussten für einen Moment nicht mehr, wo wir waren und ob tot oder lebendig. Die Natur stand still, das Herz drohte zu brechen. Ein Dorn wurde mir von dir, Liebste, ins Herz getrieben. Du hast im Spiegel gesehen, wie der Tod auf dich anlegte. Sterben muss auch ich. Die gewonnene Zeit ist eine Zeit der Bilanzierung, der reflexiven Menschwerdung angesichts einer verlängerten Frist. Sofern, was ans Licht will, nicht eine Kehrtwende macht und sich wieder tief in mich hineingräbt und die Erinnerung nicht rettet, wie das Theologen insinuieren, sondern wie Blei hinabzieht. Aber ich bleibe dabei. Ich will über dich schreiben, während du mir todwund zuschaust. Denn was ich zu erinnern versuche, ist für dich, meine Allerliebste, die du das nicht mehr lesen und kommentieren kannst. Immer wieder habe ich dir, Liebste, in den letzten Monaten meine Notizen vorgelesen. Auch, wie seltsam traurig, ja, auch den Lebenslauf, der dann bei der Beerdigung verlesen werden sollte. Du musstest dir dein eigenes, bald erlöschendes Leben anhören. Du musstest dir vorstellen, wie 100 Augenpaare deinen Sarg, kiefernweiß, ohne Fenster, streicheln und dich nur mehr durch mich hören, während du bald tief in der Erde ruhst. Du bist der Mittelpunkt, die Königin, wo immer du warst. Die Gedankenschwärme sammeln sich bei dir. Lange nach deinem Sterben ist das noch so. Wir zwei, du Ursula und ich, sind eine Zweiheit. Von Anfang zum Ende. Zwei Leben treffen sich in uns. Auch wenn ich jetzt allein, Mutterseelenallein, morgens um 7 Uhr vor dem Bildschirm sitze und die hinter uns liegenden Monate erinnere. Und auch wenn abends die Nacht, wie Bataille einmal sagt, einem Raubvogel gleich über seine unglückselige Beute herfällt. Alles, was ich schreibe, ist durch das Tor meines Elends hindurchgegangen. Das ist mein Album, in dem abgelegt ist, was sich in mir mit dir zugetragen hat. Und das ist viel und überhaupt noch nicht alles und rührt mich bei der kleinsten Erschütterung zu Tränen. Jetzt die von dir so geliebten purpurroten Malven. Ich kann mich nicht allein erzählen. Überall bist du. Ich kann nicht einfach wegziehen an einen Ort, wo nichts mehr an dich erinnert. Mich gibt es nur durch dich, die du jetzt abwesend bist und in deiner Abwesenheit dich offenbarst. Dein Album bleibt leer. Obwohl du dir dafür viel Zeit nehmen wolltest. Unter all deinen Medikamenten fand sich beim Wegräumen eine Schachtel mit 1000 nicht angebrochenen Fotoklebern. Sie sollten der Verfertigung einer Welt dienen, die du aufspannen wolltest. Dein Album, eine Welt des Kinderlachens, der fröhlichen Heiterkeit. Nun sind sie nutzlos. Ich entsorge sie. Das ist der richtige Ausdruck. Nie werden sich Bilder unseres Lebens mehr zusammenfinden in einem glücklichen Pantheon. Sie verstärken nur die Traurigkeit. Ist das Abwesende wichtiger als das Anwesende? Ist es außerhalb des Anwesenden? Wird das Anwesende, das was ist, Recht eigentlich abgewertet durch das große Abwesende? Jean-Paul meint, die Erinnerung sei das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Oder vielleicht manchmal die einzige Hölle. Muss ich nicht immer wieder das Leid meiner Ursula erinnern? Ist der Mensch überhaupt ein Wesen, dessen Kraft und auch dessen Niedertracht erst durch Abwesendes erklärbar wird? Und sind die gewährte Liebe wie auch der zugefügte Tod nicht unzweifelhafte Beweise dafür? Der Mensch ist nicht, was er ist und auch nicht, was er sein möchte. Er ist, wie es die Kulturanthropologie zu sagen pflegt, ein Mängelwesen, unvollständig. Etwas fehlt ihm gegenüber der Vollkommenheit Gottes und dem vollständig in seine Instinkte eingebundenen Tier. Man hat ihm etwas vorenthalten oder weggenommen. Nicht nur etwas, sondern die Hälfte, vielleicht sogar die bessere Hälfte. Nun ist er ein Torso, ein Fragment. Nun sucht er sich zusammen. Schlaflos, wie ich seit Tagen bin, fallen wir Kamono Komeis Aufzeichnungen aus meiner Hütte aus dem Japan des 12. Jahrhunderts in die Hand. Ich lese dort den Satz: Von denjenigen, die eine geliebte Ehefrau oder einen geliebten Ehemann hatten, stirbt immer die Person zuerst, deren Liebe die tiefere war. Denn diese stellte sich stets an die zweite Stelle und überließ aus Mitleid dem anderen das wenige Essen, das übrig geblieben war. Ist das ein Trost für mich? Wohl nicht. Aber Ursula ist vor mir gestorben. Ich habe sie geliebt. Sie hat mich geliebt. Das ist die Wahrheit. Sonst müsste ich jetzt nicht weinen. Das Zurückbleiben ist Elend und Ansporn. Wer stirbt, stirbt einmal. Wer zurückbleibt, tausendmal. Nie werde ich getröstet von Ursula sterben können. Wie immer der Tod dem Menschen alle Angst und Trauer um das Leben wegnimmt, erlöst diese Schmerzen nicht auf, sondern verschiebt sie auf die Überlebenden. Ließe sich behaupten, dass wer geliebt wird, einen schwereren Abschied von dieser Welt nimmt als der Ungeliebte? Eine sonderbare und eigentlich nicht zu rechtfertigende Zumutung. Ist es merkwürdig oder symptomatisch, dass, wenn Ursula mit schwerem Atem da ist und neben mir einschläft, ich gut schlafen kann und sie erst, ist sie abwesend, mir den Schlaf raubt? Abwesend, anwesend ist die Kurzformel für diese Erfahrung. Sie ist von absoluter Dominanz. Alles resultiert aus ihr. Die Unruhe, die Doppelwelt, die Religion, die christliche Heilsgeschichte, der Phantomschmerz. Der Mensch lernt, Zähne zu zeigen, vielleicht sie zu fletschen oder auch sie höflich zu verbergen. Er merkt, dass er prinzipiell unbehaust ist, unbestimmt und unvollkommen. Er ist ein Fremdling unter all den wehrhaften Kreaturen, welche die Natur hervorgebracht hat. Er entwirft bunte und vielfältige kulturelle und religiöse Phantomwelten, die er erfüllt mit seinen Träumen, mit Engelchen ohne Zähne, aber mit Kussmündchen und butterweichen Ärmchen. Der bedrohte Mensch hält Ausschau nach Fluchtwelten. Er braucht eine zweite Welt. Und er sucht und sucht nach jenem Menschen, der ihm das Verlorengegangene wiedergeben könnte. Denn nicht einfach überleben will er und wollen wir, sondern leben und erleben und glücklich sein in der Welt. So sucht man und sucht man und verliert und verliert. Der Tod und die Liebe, sie teilen ein gleiches und dennoch ganz unterschiedliches Los. Wer liebt, verzehrt sich in Sehnsucht nach der oder dem Geliebten. Wer durch den Tod seine geliebte Person verliert, verzehrt sich im Schmerz des Verlustes. Spielt wie ein Engel, der Thomas. Das zweite Kapitel heißt Mutter. Ich lese aus dem dritten Kapitel, das überschrieben ist mit Ursula. Das Abwesende übertrumpft das Anwesende in Freud und Leid. Meine Ursula hatte aufgrund der Nebenwirkungen von Medikamenten, die sie wegen ihrer Krankheit auf Dauer nehmen musste, auch noch einen Haarausfall zu beklagen. Dabei ließ sich dasselbe Resultat beobachten. Haare sind dann erst wirklich wichtig, wenn man sie verloren hat. Ursula musste sich nun mit einer Perücke befreunden, ein Gegenstand, der zu großer Verzweiflung Anlass war, aber auch zu eigentümlichen Späßen. Nicht nur, dass unsere Enkelkinder sich die Perücke überzogen, nicht nur, dass meine Enkel diese auch mir aufsetzen wollten. Die Perücke gewann eine eigene Dignität, Schwere und Dringlichkeit. Sie wurde irgendwie wichtiger als die Naturhaare. Eine Perücke ist etwas prinzipiell Unheimliches, wie jede Art von Verkleidung. Es ist irritierend genug, jemandem die Hand zu geben und eine Prothese gereicht zu bekommen. Ich glaube, das war ein einschneidendes Erlebnis Charlie Chaplins. Wäre es nicht zutiefst erschreckend, jemanden an den Haaren zu ziehen, plötzlich seinen ganzen Schopf in den Händen zu halten? Schöne, lange Haare sind vielen auch schon zum Verhängnis geworden. Gut erinnere ich mich an einen uns im Religionsunterricht bildlich gezeigten biblischen Königssohn, Abschalom, einen der Söhne Davids, der, obwohl er von seinem Vater geliebt wurde, versuchte ihn zu stürzen und auf der Flucht vor seinen Häschern hoch zu Pferd sich mit seinen wehenden Haaren im Geäst eines Baumes verfängt und so, an seinen eigenen Haaren hängend, einen bösen Tod erleiden muss. Hätte er doch eine Perücke getragen, die dann zum Erstaunen der Verfolger im Geäst hängen geblieben wäre. Überhaupt soll es üblich gewesen sein, Heilige, wie etwa die heilige Juliana von Nikodemien, zur Strafe an den Haaren aufzuhängen? Wehe, die Haare wären eine Perücke gewesen. Der christliche Glaube an eine Auferstehung von den Toten hat sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob beschädigte Körper unversehrt ihren Gräbern entsteigen oder in einer Variante des den Friedhöfen entlaufenden Personals von Michael Jacksons Videoclip Thriller. Also versehrt oder unversehrt, mit oder ohne künstliche Haare, mit natürlicher Haarpracht oder ohne. Der genaue Ablauf endzeitlicher Auferstehung bleibt umstritten, aber die Vision eines auferstehenden ganzen Menschen, eines Homo totus, ist wohl den monotheistischen Religionen gemeinsam. die Vorstellung, unser Herrgott hätte es bei der Auferstehung mit einer Horde von Versehrten und Krüppeln zu tun, wäre sie nicht boshaft und blasphemisch? Der Herr hat Wunden gerissen, er wird sie auch wieder heilen, so das Alte Testament. Der Apostel Paulus lehrt dann im Neuen die kommende leibliche Auferstehung aller Toten und die kommende Verwandlung der ganzen Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Stelle aus dem James Bond-Film »The World is Not Enough« korrekt erinnere, in der Elektra, die Tochter eines Industriellen, die von Bond zu beschützen ist, gegenüber ihrem Beschützer äußert, dass sie ihm die Welt zu Füßen legen möchte, worauf dieser mit dem Motto seines Familienwappens antwortet, »Orbis non sufficit«, »The world is not enough«, »Die Welt ist nicht genug«, das war dann der Filmtitel, der nicht nur in meinem Kopf hängen geblieben ist, sondern sich als eine Art geheimes Motto nicht nur der irrwitzigen Unternehmungen von James Bond erwies, sondern auch als geheimes Motto meines Lebens. Dass das Abwesende stärker ist als das Anwesende, dafür lassen sich beliebig Beispiele beibringen. Orbis non sufficit ist ein Titel für das Menschsein überhaupt. Seit es den Homo erectus gibt, wird die Wirklichkeit der Möglichkeit zugetrieben. Alle Innovationen sind ihr geschuldet. Von der metallenen Speerspitze der Eisenzeit bis zur Augmented Reality, wie sie Google mit seiner Databrille anpreist. Wäre der Mensch mit der Wirklichkeit, wie sie ist, zufrieden, lebten wir noch nicht einmal in der Steinzeit. Es gäbe keinen Fortschritt und keine Heilsgeschichte, keinen Himmel und auch keinen Himmel auf Erden. Ein großer Teil der Bücher, angefüllt mit tiefster Sehnsucht, wäre nicht geschrieben, ganz zu schweigen von den imaginierten Paradiesen. Es gäbe keine Theologie, keine Religion und keine Kirche, wie wir sie heute kennen, entfalten sich doch diese im Ausgespanntsein, im Zittern des Menschen zwischen dem, was ist und dem, was nicht oder noch nicht ist. Wir durchleben, seit es uns gibt, eine endlose Parousie. Wir hoffen und hoffen, dass das Abwesende anwesend wird. Die Formel Orbis non sufficit ist die Weltformel, mit der alles seinen Anfang nimmt. Seit einiger Zeit schon ist Ursula nicht mehr. Nicht mehr neben mir, nicht hier, wo ich schreibe und wo du, Ursula, auf dem Sofa lagst und gesagt hast, dass du gerne da seist, wo ich sei, und dass du mein Computer flackern wie ein Einschlaflied genießen könntest. Du hast zwar nicht gewusst, was ich genau schreibe, nur ungefähr, du hast aber gewusst, dass du vorkommst, ja du recht eigentlich durch mich schreibst. Bist du doch das Liebste, was ich habe. Und du weißt, dass das Schreiben für mich eine Notwendigkeit ist, auch das Schreiben über dich. Konnte ich doch nie alles sagen, was ich dir zu sagen gehabt hätte, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt, und ich deshalb nicht nur dich, sondern alles daraufhin anschaue, ob ich es schreibbar machen kann. Ich also in jener Doppelwelt lebe, die ich als menscheneigen ansehe und vorderhand nicht sehe, wie sich die zwei Welten, die Abwesende und die Anwesende, zusammenzwingen lassen. Du hast auch bis zuletzt noch Tagebuch geführt. Am Schluss angstvoll nicht mehr über deine seelische, sondern nur mehr über deine körperliche Befindlichkeit, über die verzehrten Kalorien. Es waren immer zu wenig. Dein Körper war der unumkehrbaren Subtraktion verfallen. Deine Ernährungsprotokolle haben das genauestens ausgewiesen. Du hast gezählt und gemessen, und über deine fein säuberlich notierten Zahlen sinniert und den Tod auf Distanz zu halten versucht. Aber Schritt um Schritt kam er näher und trat in unser Leben. Er zerrte an dir. Du wurdest immer schwächer über die letzten Monate hinweg und dann über die letzten Wochen und Tage, wo wir alle und du auch wussten, dass du hoffnungslos verloren bist, dass dein geschwächter Körper nie mehr aufholen würde, was er verloren hat. An den Tagen vor deinem Sterben lebte das Wenige, was du noch warst, ein schwächer werdendes Herz, ein fest arbeitendes Gehirn und ein noch liebender Geist von Traubensaft und Wasserglasse. Eines Morgens am drittletzten Tag deines zu kurzen Lebens hast du mich um 7 Uhr in der Früh angerufen und nach Eis verlangt, das ich, sobald der Supermarkt offen war, dir gebracht habe. Und so lagst du denn da, an einem Eisstängel lutschend, und hast einen Moment lang eine fast kindliche Zufriedenheit ausgestrahlt. Noch sind sie da, deine Sachen, die Kleider, die Haarbänder, die Strümpfe, die Wäsche. Ich verstehe die Geschichte jenes Mannes, der sich nachts, wenn er nicht schlafen konnte, die Kleider seiner abwesenden Geliebten überzog. So schlief er nicht mit ihr, sondern in ihr. Seit meiner Kindheit bergen Kleider von anderen Geheimnisse. Sind die Kleider doch eine zweite Haut, eine Haut, die den körpereigenen Geruch in sich aufgenommen hat? Konnte ich meine Mutter und ihre Kleider eigentlich riechen? Ich kann mich nicht erinnern. Mein Vergegenwärtigungspotenzial lässt mich im Stich. Jedenfalls strömten die Kleider von Ursula eine verhaltene, eigentümliche Reinheit aus. Ursulas Kleider hätte man eigentlich nie waschen müssen. Meine jeden Tag.
Thank you.
komme zum letzten Themenblock dieser Lesung aus dem Buch Ich muss sterben. Es ist das vierte Kapitel, das Peter Gross überschrieben hat mit Allein. Nun bin ich allein zu Hause. Noch befinden sich einige Wäscheteile auf dem Kleiderständer. Ich werde mich mit ihnen befassen, sobald sie trocken sind. Die Hemden, die Handtücher zum Abtrocknen, schneeweiß die Unterwäsche meiner Frau. Für wen nun? Hast du, liebe Ursula, meine Wäsche nicht über viele Jahre, ja Jahrzehnte zusammengefaltet? Nun stehe ich da und versuche, deine Wäsche zu falten, die sich so seltsam annimmt, weil sich niemand mehr in sie hüllen wird. Vielleicht wäre diese dir, ob deiner Appetitlosigkeit, so klein sie sich auch beim Betrachten ausnehmen, auch viel zu groß geworden und rutschte dir, wie unterdessen die Jeans, die du trägst, wenn sie nicht sehr fest geschnürt werden, beim Gehen unversehens herunter. Anlass zu kleinen Scherzen waren die Vorstellungen allemal, die Hosen könnten einem einfach herunterfallen. Einfach so, bei mir während eines Vortrags, einer Vorlesung oder während nichtigerer Anlässe, was vermutlich nicht einmal besondere Aufmerksamkeit erregen, sondern als integraler Bestandteil nicht nur eines Kunstevents, sondern allenfalls auch neuzeitlicher Schulstunden geschehen werden könnte. Wie immer, seit einiger Zeit bist du nicht mehr neben mir, sondern dort, in einer gar nicht weit entfernten Welt, wo man immer weiß, was zu tun ist, wenn du leidest. Ich bin nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. Ich besuche dich täglich, mir kommen die Tränen und ich sitze mit dir im weißen Zimmer und sehe dich an. Du bist so schmal geworden, dass mir das Herz bricht. Du verschwindest richtig gehend und ich kann dich nicht zurückhalten, so fest ich dich auch in die Arme nehme. Du fließt richtig gehend aus in mir, liebe Liebste. Du kannst dich nur mehr schwer aufrichten. Aber wir sind zusammen und unsere Augen versenken sich ineinander wie nie zuvor. Obwohl du häufiger als früher wegschaust. Du willst stark sein und musst mir deine Schwäche zeigen. Du hast einen schönen, kräftigen Körper, der jetzt zerbissen und malträtiert eine einzige Narbe ist. Deine Arme sind Schlachtfelder von vergeblichen Blutentnahmeversuchen. Die Werkzeuge der Chirurgen haben den von mir so geliebten Körper geöffnet. Es tut so weh, gerade weil ich weiß, dass du dich deiner Schwäche schämst. Will man doch sein Leben lang stark sein. Aber wenn du anwesend bist, leide ich weniger darunter. Erst wenn du abwesend bist, rast der Schmerz. Heftig und trostlos gegenwärtig bist du, wenn du nicht da bist. Nie bist du mir so nahe und nie empfinde ich einen größeren Schmerz, wie wenn ich dich erinnere. Es mag ja Selbstmitleid dabei sein, aber das bedeutet ja nur, wie unverzichtbar du in meinem Leben geworden bist und wie hilflos ich alleine wäre. Ich muss sterben, hast du mir ins Ohr geflüstert. Was für ein Stoß ins Herz, wenn du gehen musst. Und ich weiß, dass nun die Welt zubeißt, dass du schweren Angriffen auf deinen Körper ausgesetzt werden wirst. Angriffen, die deinen Körper zu einer einzigen Wunde gemacht haben. Ganze Stücke sind wie weggerissen. Operationen, die zwar therapeutisch begründet, aber gleichwohl grausam sind. Wir haben das Köfferchen gepackt und du hast es mitgenommen, wie seit Jahren auch in die Ferien. War das jeweils eine Freude, wenn die weiße, Kosmetik beinhaltende Frotteetasche zum Backen für die Ferien parat stand. Aber jetzt geht sie mit dir weg an einen Ort, an dem ich nur zu Besuch bin. Und du nimmst jene Habseligkeiten mit, die du unbedingt zu brauchen gedenkst, auch die Schminksachen, um die Zeichen, die über die langen entbehrungsreichen Nächte sich in deinem schönen Gesicht eingekerbt haben, zu verdecken. kein Summertime begleitet uns, kein Miles Davis, kein Leonard Cohen, keine Haris Alexiou, keine Paola. Man hat dich mir weggenommen. Nein, abgehauen. Man hat dich mir geraubt. Wer will dich? Für wen bist du tätig? Für wen bist du das Wunder, dass du für mich warst? Ich hämmere das in meinen Computer. Ich schreie das hinaus. Du Welt, wer immer sich hinter dir verbirgt, du wirst mir das büßen. Du Welt, ich werde dich töten. Du sollst brennen. Nicht nur die Wälder in Afrika. Du hast kein Herz. Du hast eine Strafe verdient. Du bist überhaupt nicht zu bemitleiden. Du brauchst uns nicht. Und du, Ursula, du hast die Natur geliebt, die dir jetzt so übel mitspielt. Das alles tut so weh, dass mir die Tränen über die Tastatur rinnen. Ich schreibe 1000 Seiten über dich und kann nicht aufhören. Eigentlich sind es die immer gleichen Worte, die darin kommen, die immer gleichen Sätze, Schmerz, Liebe, Bleiben und Sterben und Tod. Wie habe ich es geliebt, wenn du am Klavier geübt hast? In dein Zimmer laufend, als laufe ich ziellos herum, seit du nicht mehr da bist, sehe ich ein Notenblatt mit dem Titel Tänze auf dem Klavier aufgeschlagen mit den Walzern von Schubert. Der erste Walzer, den du offenbar spielen wolltest, trägt im zweiten Takt die Überschrift Trauer- und Sehnsuchtswalzer. Beim aufgeschlagenen Walzer blieb es auch. Nie mehr hast du seit den Worten »Ich muss sterben« das Klavier angerührt, obwohl der Deckel nie geschlossen wurde. Auf der Kommode im Schlafzimmer prangt auf einem unschönen Plastikständer deine Perücke. Ich werde diese aus dem Schlafzimmer entfernen. Mit ihr sind bittere Erlebnisse verbunden. Schon einmal, vor 10 Jahren, brachte sie uns durcheinander. Wieder habe ich dich, meine Liebste, in dunkler Nacht aufschreckend gehört, wie du im Badezimmer geweint hast beim heimlichen Anprobieren der Perücke. Eine todtraurige Szene. Und es war stoßend und hilfreich zugleich, dass ich dich dabei ertappt habe. Du hast sie dir gerade aufgesetzt und dich mit Tränen in den Augen betrachtet. Du, die du so selten geweint hast. Du bist erschrocken, wie ich erschien. Du hattest keine Zeit mehr, sie zu verstecken. Du, die du Haare so liebtest. Und ich dich trösten musste. Ich deinen angesichts dieser Situation so seltsam nackten Kopf in meine Hände schloss. Mit der Perücke hast du dir deinen eigenen Tod aufgesetzt. Der Perückenständer sieht für mich aus wie die Welt ohne dich. Leer. Allerdings, wenn ich im Halbschlaf meine Hand unter dein Kissen lege, spüre ich eine seltsame, mir unerklärliche Bewegung. Im Arm, im Kissen, du bist da. Ich weiß, was ein Phantomschmerz ist. Und wenn ich abends meinen gewohnten Sitzplatz auf einem der Sofas einnehme, um diesen das fernzusehen, liegst du, wie hingezaubert, auch wieder da, wo du immer gelegen hast, bis ich mir einen Ruck gebe und du dich wie widerstrebend auflöst. Und jener Riss im Kissenbezug deutlich sichtbar wird, den du mit deinem Kopf jeweils sorgsam verdeckt hast. Was war im Leben nicht alles einzuhalten? Wie oft hat uns die Uhrzeit und ein kalendarisches Datum die Monate und Tage strukturiert. Seit du krank bist, leben wir auf Zusehen. Wir hoffen auf die nächste Stunde, den morgigen Tag. Früher waren die Nächte schön und deshalb kurz, eine Ewigkeit hätten sie dauern mögen. Heute sind die Nächte lang und schmerzlich. Einer Verkürzung, wenn nicht ihrer Abschaffung, würden wir jederzeit zustimmen. Denn in der Nacht steigen die Erinnerungen hoch. Nicht nur jene Zeiten, wo wir uns noch unbeschwert zum Schlafen niederlegten und die Kleider achtlos abwarfen und sie nicht selten verstreut in der ganzen Wohnung herumlagen, wo sie am Morgen eingesammelt werden mussten, besonders als dann auch noch Kinder da waren. Ein fröhliches Durcheinander und unsere Körper sich nachts aneinander schmiegten. Nein, Erinnerungen, die einen großen Schmerz und eine große Pein bedeuten. Die Erinnerung sei das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, so noch einmal Jean-Paul. Aber vielleicht wollen. Denn es gibt Erinnerungen, die sind furchtbar und weit schlimmer als das Leben, das diese Erinnerungen erinnern. Ursula, mit letzter Kraft einen Treppentritt nehmend, um bereits totgeweiht zu sagen, ich kann das noch. Schaut her. Die Beine mit den stark ob der Infusionen angeschwollenen Füße tragen noch. Ein paar Meter, ein paar Schritte. Extremes unter größter Kraftanstrengung vollbrachtes Training. Ursula mit letzter Kraft auf dem uns empfohlenen Home-Trainer. Der Muskelschwund ist schon weit fortgeschritten. 10 Minuten, eine unbändige und mich weinend machende Anstrengung. Ich muss weinen, ich sehe sie, meine Liebste, sich zu Tode strampelnd. Wie stolz war Ursula auf die paar Minuten, die sie auf dem Home-Trainer aushielt. Seht her, ich lebe noch, ich kann das und werde es dir tot zeigen. Aber Ursula und ich wussten um das totgeweihte Leben, das sie auf den Trainer hiefte, mit letzter Kraftanstrengung. Ursula, nachts nach dem Erbrechen, wie hast du mich angesehen, verzweifelt, beschämt, weil du die Nahrung nicht mehr halten konntest, ohne noch Zeit und Kraft zu finden, die Toilette zu erreichen. Immer war aber einem gewissen Zeitpunkt Gerät bereitzustellen. Es war dir bis zum letzten Tag wichtig, dich nicht gehen zu lassen oder den Boden nicht zu beschmutzen. Aber an einem gewissen Zeitpunkt konntest du ja gar nicht mehr aufstehen oder nur unter großen Beschwerden. Über dein Erbrechen, manchmal ein halbes Dutzend Mal am Tag, hast du minutiös Buch geführt, um zu erkennen, was dir allenfalls noch bekommen könnte, was du allenfalls behalten könntest. Die Erinnerung daran ist kein Paradies. Sie ist schlimmer als die Wirklichkeit, in der man so leidvoll und panisch beschäftigt war. Für mich ist nun die Nacht auch Tag, denn ich bin allein in meiner Wohnung und allein in meinem Zimmer und allein im Bett. Niemand hält mich. Im Bett erwarten mich nicht Seligkeiten, sondern Schrecken. Dunkle und mich weinen machende Erinnerungen. Und wenn ich aufstehe, schleppe ich mich mutterseelenallein durch die Zimmer. Abend für Abend meine ich, die Wohnungsklingel zu hören und dich vor der Tür zu sehen. Mit Locken, aus denen die Nacht tropft. Blutstropfen, eine Spur von nackten Fußabdrücken hinter dir zurücklassend. Und ich dich, du Gepeinigter, hineinziehen kann, in unser Heim, retten kann vor der nun immer wieder anempfohlenen Palliativstation, damit wir uns in die Arme schließen können und ineinander sinken können. Mein Herz kommt zu dir, hält's nicht aus, hält's nicht mehr aus bei mir, legt sich dir auf die Brust wie ein Stein, sinkt hinein zu den Deinen hinein, dort erst kommt es zur Ruhe, liegt am Grund seines ewigen Du. Abend für Abend befürchte ich einen Anruf von dir, ich müsse kommen. Oder schlimmer, einer fremden Stimme, du seist in Lebensgefahr, am Verbluten oder verschwunden wie der Geliebte im hohen Lied. Oder dein Herz hätte aufgehört zu schlagen, gar du seiest tot. Abend für Abend meine ich, wenn ein Helikopter kreist, du seiest in letzter Not auf dem Weg in ein anderes Spital. Oder man suche dich in den dunklen Straßen von St. Gallen, wo du barfuß herumirrst und mich nicht findest. Wenn dann ein Hund bellt, was für eine Erleichterung, was ich gehört habe, nur ein Hund. Es ist Nacht, komm zu mir, zu mir nach Hause. Nach Hause. Diese Worte, die mir liebste Einstellung am Navigationsgerät. Was ist in dieser Bitte nicht alles verborgen? Muss eigentlich nur ich weinen? Schon einmal wurde ich angerufen, Ursula sei mit dem Notfallauto ins Krankenhaus gefahren worden. Was war das für ein Aufbruch? Was war das für eine Fahrt von Fischingen nach St. Gallen? Was ist während der halbstündigen Fahrt wie ein Gewitter durch den Kopf geschossen? Nun liegen zwei Telefone, sicherheitshalber, sofern eines versagen würde, auf meinem Nachttisch. Eines der mobilen Festnetztelefone und mein Handy. Auf dem Sofa in der Stube sind frisches Hemd, Wäsche, Hosen und Socken parat. Für mich, für dich. Schnell wäre ich bei dir. Ich will doch immer noch dir gefallen. Eine gute Gattung machen, wie du jeweils gesagt hast. Ist es eine Alterserscheinung, dass dieses Paratsein einen mehr denn je beschäftigt? Der Tod ist nur verwildert, was Philipp Ariès vom Tod in der Moderne generell behauptet, wenn man nicht parat ist. Wer nie sein Brot mit Kummer aß, wer nie in kummervollen Nächten auf seinem Bette weinen saß. Wie fest haben sich diese Worte aus einem Gedicht von Goethe mir eingeprägt. Wir saßen nebeneinander auf dem Bett in tiefer Verzweiflung. Wir versuchten Fassung zu wahren. Aber vor wem? Voreinander? Nie mehr will ich das erleben. Hat Schubert, wie man liest, nicht in tiefster Verzweiflung seine letzten Sonaten geschrieben? Wie springt einen die Verzweiflung im Andantino der A-Dur-Sonate an? Nicht nur, weil Valery Afanassiev sie spielt, aber besonders bei ihm. Emil Cioran soll als Kind 7 Jahre nicht geschlafen haben. Der rumänische Essayist hat mit Schreiben begonnen, als seine Mutter ihm gestand, dass sie ihn, hätte sie um seine Schlaflosigkeit gewusst, nicht zur Welt gebracht, sondern abgetrieben hätte. Von Siorans bitterem, schwermütigen und abgrundtiefen Werk wäre nichts entstanden. Eine Verzweiflung weniger wäre auf der Welt gewesen, aber auch ein grandioses Resultat der Verzweiflung hätte uns gefehlt. Sind nicht die großen kulturellen Schöpfungen der Menschen Resultat ihrer Verzweiflung oder ihres Größenwahns? Ist die christliche Heilslehre, in der die Verzweiflung und das Leiden an der Verzweiflung in einer anderen Welt aufgehoben wird, nicht auch der Tod des Gesanges und, wie Cioran zu bedenken gibt, eine Verneinung von Kunst und Geist? Wie immer man eine Art Leidensmetaphysik mit dem Ursprung von Kultur und Kunst verbinden möchte, sie zu verwenden ist schäbig gegenüber jenen, die leiden und verzweifelt sind und nicht mehr ein- und auswissen. Epitaphe über das Leid von Gesunden verfasst, haben etwas Unverschämtes an sich. Dennoch, wer nicht leidet, soll wenigstens mitleiden. Mitleiden ist nicht einfach eine Weise des Leidens, sondern seine Steigerung. Du sitzt bei mir und in tiefster Verzweiflung sind wir uns umarmend zusammen. Nie in unserem bisherigen Leben gab es diese aus verzweifelter Liebe geborene Liebe, eine Liebe, in der doch schon der Abschied beschlossen war. Diese Sätze stehen in der Mitte des Buches Ich muss sterben von Peter Gross. Auf das Kapitel allein folgen noch 5 weitere. Sie sind überschrieben mit den Überschriften Komm, Bleib, Reise, Sterben und Sehnen. Aus dem letzten Kapitel Sehnen lese ich noch die letzten Absätze. Klafft im Menschen nicht immer ein Abgrund zwischen seinem Sein und seinem Noch-Nicht-Sein? und ist die unstillbare Sehnsucht, die wir alle in uns tragen, nicht die fragile Brücke zwischen dem, was ist, und dem, was nicht mehr oder noch nicht ist. Orbis non sufficit. Die Welt genügt nicht. The world is not enough. Die Abwesenheit wirft ihre Schatten auf die Präsenz. Ursula, du gehst und gehst und gehst und bist immer fester da. Je mehr du dich entfernst, umso lichter wirst du und umso stärker empfinde ich dich. Eine Tür fällt zu, eine andere öffnet sich. Der Tod entreißt mir das Liebste, was ich habe, aber nicht die Sehnsucht. Diese existiert nicht für die Besitzenden und sie ist dann am größten, wenn man das Liebste verliert. Und sie nimmt verzweifelte Züge an, wenn man weiß, dass man das, was man wünscht, nie mehr haben wird. Ich weiß nun, was Sterben heißt. Ich kenne den Tod. Ich habe ihn in seinem Umgang mit Ursula genau beobachtet. Ich weiß auch, was Sehnsucht heißt. Vom Tod habe ich gelernt, dass der Entzug die Sucht verstärkt. Wie der Tod dein Zimmer, Ursula, betreten hat und dich an deinen verzweifelt sich wehrenden Ärmchen fortzuzerren versuchte, ohne dass ich dir beistehen konnte, weil du ja auch mich, abgewehrt hast, um leichter zu gehen, bist du durch die Hintertür wieder größer, schöner, strahlender und liebenswerter erschienen als je. Unsere Liebe war in den letzten Monaten deiner Krankheit eine totgeweihte Liebe, aber die Erwartung des Todes hat eine Gegenseitigkeit, eine Zweisamkeit entstehen lassen, die unvergleichlich intensiver und stärker war als jede Liebe vorher. Und der Tod selber hinterlässt das Geschenk der Sehnsucht, dass es ohne den Entzug, ohne die Abkehr, ohne den Tod nicht gäbe. Welten gehen, Sehnsucht bleibt. Thank you.